Waren Sie zufrieden oder konnten wir Sie begeistern? So ein- bis zweimal im Jahr darf ich als geistlicher Leiter eine Reise der Liebenzeller Mission begleiten. So einzelne von euch waren da schon auch mal so mit bei solchen Reisen, Liebenzeller Mission, und kennen das. Und am Ende dieser Reise oder dieser Freizeit bekommen die Teilnehmer einen Rückmeldebogen, wo Sie ein Feedback geben können. Und der ist überschrieben mit dieser Frage: Waren Sie zufrieden oder konnten wir Sie begeistern? Und dann gibt es die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben zum Hotel und zum Essen und zum Wetter. Nein, zum Wetter nicht, weil da können wir nichts dran ändern. Aber auch zum geistlichen Leiter und zum Organisationsleiter und zum Ausflugsprogramm und so weiter. Und das ist auch gut aus unserer Sicht als Leiter solcher Reisen. Das ist ein wertvolles Feedback. Und wir wollen ja auch irgendwie gucken oder immer offen dafür sein, wo können wir vielleicht noch Dinge verbessern. Und dann macht so etwas auch Sinn. Ich finde es nur interessant, diese Überschrift: Ja, waren Sie zufrieden oder konnten wir Sie begeistern? Sagt man nach so einer Zeit: Oh ja, war okay. Oder ist man neu begeistert? Und ich habe so gedacht: Kann das sein, dass wir so diese Haltung, diese Frage, dass wir das auch manchmal vielleicht unbewusst so auf unsere Beziehung zu Gott übertragen? Bin ich mit Gott zufrieden oder schafft er es, mich zu begeistern? Und ich habe den Eindruck, wenn wir so zwischenmenschliche Dinge tun und dann so Feedback bekommen, das hat seinen Sinn. Aber ich habe den Eindruck, gegenüber Gott ist das keine angemessene Haltung. Versteht ihr, was ich meine? Gegenüber Gott ist es keine angemessene Haltung, wenn ich mich hinstelle und überlege: Bin ich zufrieden mit Gott, so wie es zurzeit läuft, oder schafft er es, mich zu begeistern? Ich glaube, das ist nicht angemessen, und ich möchte deutlich machen, warum ich das so sehe oder warum das so ist. Ich möchte mit euch über die Leidenschaft für Gott nachdenken. Und Begeisterung und Leidenschaft, ich glaube, das ist zweierlei. Das ist nicht dasselbe. Ich möchte es ein bisschen versuchen, deutlich zu machen und zu definieren. Wir kennen unterschiedliche Grade an Begeisterung für Gott. Und vielen Dank für deinen Einstieg, Eileen, weil das ist genau, das trifft den Nerv. Wir kennen unterschiedliche Grade der Begeisterung für Gott. Und unsere Begeisterung für Gott, die ist immer sehr, sehr schwankend. Also das erlebe ich so, das geht euch so. Das schwankt, das ist so sehr abhängig davon, was wir gerade auch vielleicht empfinden und fühlen. Von unseren Empfindungen und Emotionen hängt da viel ab. Das hängt sehr stark davon ab, wie schaffen das andere, in uns gute Gefühle zu erzeugen. Es hängt davon ab, was wir gerade erleben, ob uns jemand etwas Nettes sagt, etwas Schönes, oder ob uns jemand ärgert oder kritisiert. Es hängt auch von der Atmosphäre in der Gemeinde ab, von der Atmosphäre im Gottesdienst, von der Atmosphäre im Hauskreis und so weiter. Die Begeisterung, das schwankt. Wir könnten diese Frage, ja, die wir dann unseren Teilnehmern, unseren Reiseteilnehmern am Ende stellen in diesem Fragebogen, könnten wir jetzt mal hergehen und auf diesen Gottesdienst übertragen. Ja? Schafft es die Gottesdienstleiterin, uns zu begeistern? Schafft es das Musikteam, uns zu begeistern? Schaffe ich es, euch zu begeistern jetzt? Aber das wäre die falsche Haltung. Darum geht es nicht. Ob wir bei den Lobliedern, die gesungen werden, in dem Moment, ob es das Musikteam schafft, uns zu begeistern für Gott, oder ob die es nicht schaffen, uns zu begeistern für Gott, das wäre eine ganz falsche Haltung von uns, wenn wir das denen quasi zuschieben würden, ob die das schaffen. Versteht ihr, wie ich meine? Es geht darum, die Frage ist: Habe ich persönlich, jeder von uns, eine Leidenschaft, eine tiefe, treue Leidenschaft für Gott? Und mit dieser Leidenschaft hören wir Gottes Wort, beten wir, loben wir, singen wir, Manche tun sich schwer mit dem Singen, können vielleicht gar nicht so singen. Wir haben aber die Texte, wir können beten mit dem ganzen Herzen zu Gott mit diesen Texten. Das ist ein Unterschied, Leidenschaft oder nur Begeisterung. Unsere Begeisterung, auch diese Begeisterung für Gott, das ist eine seelische Erfahrung. Und ja, es ist ganz nett, es ist ganz, ganz schön, wenn wir diese Begeisterung für Gott fühlen. Ich fühle die manchmal und dann genieße ich das sehr, dann ist das sehr schön. Gute Gefühle sind schön, aber sie tragen nicht. Das ist so, die guten Gefühle, wie das Sahnehäubchen auf dem Apfelkuchen. Das ist lecker, aber das ist nicht die tragende Substanz, die uns ernährt. Da brauchen wir etwas anderes, etwas Grundlegenderes. Eine tiefe Leidenschaft ist mehr als eine momentane Begeisterung, als eine momentane Stimmung. Und dann ist ja die große Frage, wie entsteht und wächst in uns eine tiefe, treue Leidenschaft für Gott? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir nach der Quelle dieser Leidenschaft suchen. Wenn wir eine tiefe Leidenschaft für Gott entwickeln wollen, dann ist die Frage, wie komme ich zu dieser Leidenschaft? Wie bekomme ich die und wie ernähre ich diese Leidenschaft? Wo ist der Ursprung dieser Leidenschaft? Danach müssen wir suchen. Und wenn wir die suchen und dann finden wir sie, nicht in uns selbst, nicht bei den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, sondern in Gott selbst. In Gott selbst. Da suchen wir sie und da können wir sie finden. Wir hörten den Text der 10 Gebote in der Schriftlese. Und in diesen 10 Geboten, da gibt es einen Begriff, der steckt im 2. Gebot im Vers 5. Und dieser Begriff, da ist die Quelle der Leidenschaft. Im 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5, in der Luther-Übersetzung heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, die Hoffnung für alle übersetzt, ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keine neben mir. Schlachter und viele andere Übersetzungen haben den Begriff eifersüchtig. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und über diesen Begriff möchte ich ein bisschen mit euch nachdenken. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das bedeutet, Gott selbst hat eine glühende Leidenschaft für sich selbst. Da ist der Ursprung der Leidenschaft für Gott. Gott selbst hat diese Leidenschaft für sich, für seine Ehre. Das heißt überhaupt nicht, dass Gott sich nur um sich selber dreht. Dann hätte er diese Welt vermutlich nicht geschaffen. Dann hätte er keine Lust, sich mit uns abzumühen, was er macht jeden Tag rund um die Uhr. Der Hüter Israels und unser guter Hirte schläft und schlummert nicht, macht nie ein Nickerchen, ist immer voll im Einsatz für uns. Also das heißt, dass er eine glühende Leidenschaft hat für sich selbst und seine Ehre, heißt nicht, dass er sich nur um sich selber dreht. Er hat eine glühende Leidenschaft für sich selbst, er eifert um seine Ehre und Gott teilt seine Ehre mit niemandem, der nicht ihm Gott die Ehre gibt von ganzem Herzen. Das ist der Punkt. Und wenn jemand meint, Gott die Ehre rauben zu können, dann reagiert Gott eifersüchtig. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte uns noch ein paar weitere Stellen lesen, wo genau dieser Begriff gebraucht wird, damit es so deutlich wird, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Im 2. Mose, Kapitel 34, Vers 14 heißt es, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist nicht nur eifersüchtig, er heißt der Eifersüchtige. Es gibt viele Namen für Gott. Und jeder dieser Namen beschreibt etwas von seinem Charakter. Und ein Teil seines Charakters ist seine Eifersucht, seine Leidenschaft für sich selbst und seine Ehre. Dann lese ich 5. Mose Kapitel 4, die Verse 23 bis 24. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat, und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr dein Gott dir verboten hat. Denn der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Dann lese ich uns im Buch Josua, Kapitel 24, die Verse 19 bis 21. Josua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Aus den Psalmen ein Wort, Psalm 78, die Verse 56 bis 59. Doch wieder forderten sie Gott heraus, sie lehnten sich gegen ihn, den Höchsten, auf und hielten sich nicht an seine Mahnungen. Sie sagten sich von ihm los und brachen ihm die Treue wie schon zuvor ihre Väter. Unzuverlässig waren sie wie ein Bogen, dessen Pfeile in die falsche Richtung schnellen. Sie bereiteten ihm Kummer durch ihre heidnischen Altäre auf den Anhöhen. Mit ihren Götterbildern reizten sie ihn zur Eifersucht. Als Gott hörte, wie sie zu anderen Göttern beteten, entbrannte sein Zorn. Voll Abscheu wandte er sich von Israel ab. Gott hat eine Leidenschaft für sich, für seine Ehre, und als sein Volk Israel ihm abtrünnig wurde, wandte auch er sich ab. Dann eine Stelle aus dem Buch Sacharja, ein prophetisches Buch, das zweitletzte im Alten Testament, im Sacharja Kapitel 8, die Verse 2 und 3. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Grimm eifere ich für sie. So spricht der Herr: Ich will wieder nach Zion zurückkehren und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Heerscharen, der heilige Berg. Gott, der eifersüchtige Gott, der es nicht duldet, dass sein Volk ihm abtrünnig wird. Er in seiner Eifersucht, in seiner Leidenschaft für seine Ehre und in seiner Leidenschaft für sein Volk findet den Weg der Erlösung, der Umkehr für sein Volk. Das ist eine Verheißung, die schon auf Jesus, den Messias, hindeutet, der derjenige ist, der dann regiert über sein Volk und alle Menschen aus allen Völkern, die zum Glauben an ihn kommen, und der dann auch im messianischen Reich über alle Völker regieren wird, seinen Frieden ausbreiten wird. Eine wunderbare Verheißung. Gott in seiner Leidenschaft kämpft auch um sein Volk, um es zu erneuern, zu erlösen, damit es mit Gott lebt in einer glühenden Leidenschaft für ihn. Und dann noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, im Kapitel 11, die Verse 2 bis 4. 2. Korinther 11, 2 bis 4. Paulus schreibt an die Korinther, an die Gemeinde dort: Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Aha, merken wir. Die Frage, wie empfangen wir eine Leidenschaft für Gott oder wo kommt sie her? Paulus ist ein gutes Vorbild. Gott hat seine Leidenschaft mit Paulus geteilt. Und jetzt hat Paulus diese Leidenschaft für Gott und für Gottes Volk, für die Gemeinde Jesu, für die Gemeinde in Korinth und andere Gemeinden. Ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Paulus hat eine Leidenschaft für Gottes Ehre, für Gott selbst. Und deswegen möchte er der Gemeinde so dienen, dass auch diese Gemeinde in ihren Herzen eine ganz volle, feste Leidenschaft für ihren Herrn Jesus Christus hat und sich durch nichts und niemand irgendwie da wegbringen lässt, wegziehen lässt vom Herrn Jesus, sondern dass sie von ganzem Herzen dem Herrn Jesus treu ist und ihn liebt, von ganzem Herzen ihm hingegeben. Wie eine Braut für ihren Bräutigam, ja? Einfach, da ist kein Konkurrent, das ist er allein. So wie für Mann und Frau ein Ehepaar, das ist der Ehepartner und da kommt keine Konkurrenz in Frage, da darf niemand daneben konkurrieren. Und dass so unsere Herzen auf Gott ausgerichtet sind, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, wie wir es gesungen haben. Und da gibt es keine Konkurrenz dazu. Das ist Leidenschaft für Gott. Paulus hat diese Leidenschaft und er möchte die ganze Gemeinde bewegen dazu, in dieser Leidenschaft zu leben. Und jetzt kommt noch der Vers 3 und 4. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterhältige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gerne gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen als das, das ihr von uns angenommen habt. Paulus sah diese große Gefahr, dass die Gemeinde Jesu immer bedroht wird und verführt wird durch falsche Lehren, falsche Einflüsse, die kommen manchmal auch im frommen Gewand daher und trotzdem untergraben sie diese Leidenschaft für Gott, ganz konkurrenzlos ihm zu dienen, seine Ehre als das oberste Ziel zu sehen, seinen Willen tun zu wollen. Und dann kommen solche Lehren und die finden irgendwie Eingang in die Gemeinde und dann neigen die dazu oder streben danach, die Gemeinde ein Stück wegzubringen. Und ich möchte eine ganz aktuelle Situation ansprechen, weil wir merken, dass wir in unserer Gemeinde in Espelkamp an der Stelle herausgefordert sind. Da bitte ich euch auch sehr um Gebet für die Gemeinde, für die Muttergemeinde. Es gibt eine neue theologische Richtung, Strömung, die ist noch nicht sehr alt. Die Idee ist alt, aber es gibt irgendwie ein neues Gewand und es hat so einen neuen Namen und es klingt so sehr interessant und gut. Progressive Theologie. Der Begriff progressive Theologie. Und das klingt ja erst einmal gut. Progressiv heißt fortschrittlich, ja, sich weiterentwickelnd. Eine fortschrittliche, eine sich weiterentwickelnde Theologie. Und Menschen, die von dieser Idee, dieser progressiven Theologie irgendwie so beeindruckt sind und beeinflusst und so, sie haben eine Leidenschaft für Jesus, ja, und sie wollen Reich Gottes bauen und sie wollen die Gesellschaft verändern. Ja, das ist da und deswegen ist es manchmal schwer zu erkennen. Der Knackpunkt ist der, und das ist ganz einfach zu verstehen, das versteht jedes Kind. Das ist ganz, ganz einfach und simpel. Der Gedanke ist der, progressive, fortschrittliche Theologie. Gott ist doch progressiv. Gott ist doch fortschrittlich. Er geht doch mit als liebender und leidenschaftlicher Gott. Und dieses Buch hier ist doch schon ziemlich alt. Und Gott ist doch ein progressiver, ein fortschrittlicher Gott. Und er schreitet doch auch voran. Und seine Ideen entwickeln sich. Und die können sich ja auch verändern. Und ja, in der Bibel sehen wir klipp und klar, praktizierte Homosexualität ist in Gottes Augen Sünde. Aber das ist doch alt, das ist doch lange her. Und das kann man doch heutzutage eigentlich nicht mehr so sehen. Und Gott ist doch auch progressiv und er sieht das doch irgendwie auch nicht so eng, ganz bestimmt. Und er ist doch der liebende Gott. Und wenn doch zwei Menschen sich lieben, und dann ist doch der Gott der Liebe dabei, auch wenn diese beiden Menschen das gleiche Geschlecht haben. Versteht ihr, wo die Gefahr liegt? Ja, es ist eine Leidenschaft für Jesus da und für das Reich Gottes und jetzt in dieser Zeit Reich Gottes zu bauen. Ja, diese Leidenschaft ist da. Aber man hat den Eindruck, dieses alte Buch mit diesen Anweisungen, das passt nicht mehr alles in unsere neue Zeit hinein und Gott ist doch auch fortschrittlich. Und dann kommt dieser Gedanke dazu, und Jesus lebt doch in uns. Und der Heilige Geist lebt doch in uns. Und da werden wir doch geführt und Gott spricht zu uns und er leitet uns sehr direkt und jetzt gegenwärtig. Und warum sollte er sich an dieses alte Buch binden und warum sollten wir das dann tun? Und das ist die große Gefahr. Und wisst ihr, letztlich gibt es keine Treue zu Jesus ohne Treue zur Heiligen Schrift. Das ist der Knackpunkt. Merkt ihr, was das eine falsche Vorstellung ist? Die klingt erstmal gut, aber sie ist falsch. Und deswegen untergräbt sie langfristig diese Leidenschaft für Gott, das Vertrauen in sein Wort, den Gehorsam Gott gegenüber. Gott ist kein Mensch. Ja, als Mensch muss ich manchmal meine Meinung ändern, weil ich bin ein Lernender und ich muss bereit sein, lebenslang dazu zu lernen. Es kann sein, dass ich irgendwann merke, okay, das habe ich so und so gesehen, aber ich lerne dazu, ich muss hier meine Meinung ändern. Ich sehe es jetzt anders. Wir haben als Menschen nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, als Lernende auch uns korrigieren zu lassen und korrigiert zu werden von Gott und seinem Wort. Und da helfen wir einander dabei. Aber Gott ist kein Mensch. Er muss seine Meinung nicht ändern. Er muss nicht dazulernen. Er hat immer schon alles gewusst. Er ist schon immer allwissend und allmächtig. Und er ändert sich nicht. Er ist der ewig gleiche Gott ohne Anfang, ohne Ende. Und Jesus selber, der Herr Jesus, sagt über das Wort Gottes, über die Heilige Schrift, alles vergeht, die ganze Welt vergeht. Aber dieses Wort, das Wort des Herrn, bleibt in alle Ewigkeit. Und das ist so wichtig, dass wir darum ringen und treu sind und das ganz treu festhalten. Wenn ein Mensch Gott die Ehre raubt, dann kriegt er es auf unangenehme Weise mit Gott zu tun und Gott ist ihm recht, wenn er deswegen zornig ist und den Menschen straft und richtet. Es gab immer auch Menschen und es gibt Menschen, die für sich selbst eine glühende Leidenschaft haben, für ihre Ehre. Ganz prominentes Beispiel, denke ich mal so, der Herrscher über Nordkorea, Kim Jong-un, der verlangt, dass die Menschen in seinem Land ihn verehren. Also schon wie so ein Halbgott geradezu. Und eifersüchtig wacht er darüber, dass die Menschen seines Landes ihn verehren. Und wir wissen, dass unsere Glaubensgeschwister es in Nordkorea am allerschwersten haben. Wenn in Nordkorea jemand sagt, Christus ist der Herr, Christus ist der König, Christus regiert, dann landet er im Arbeitslager und lebt darin meistens nicht mehr allzu lange. Weil dieser Mensch, Kim Jong-un, mit Leidenschaft wacht darüber, dass er geehrt wird. Aber das Potenzial dazu, dass wir mit Leidenschaft über unsere Ehre wachen, das Potenzial steckt in uns allen. Was machen wir, wenn wir in unserem Stolz verletzt werden? Wie reagieren wir? Das hat etwas damit zu tun, ja? Die Leidenschaft um unsere Ehre. Aber dann ist ja immer noch die Frage, aber warum sündigt ein Mensch, der eifersüchtig darüber wacht, dass er geehrt wird? Warum sprechen wir von Sünde, von einem selbstsüchtigen Menschen? Und warum sündigt Gott nicht, wenn er eifersüchtig über seine Ehre wacht? Ganz einfach wegen dieses Unterschiedes, weil Gott Gott ist und wir Menschen Menschen sind. Und Gott ist der eine, der Schöpfer, der Heilige, der Unvergleichliche, der Einmalige. Und wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Höchste. Er hat uns geschaffen. Er ist das höchste Wesen. Wir sind von ihm abhängig. Alles kommt von Gott. Und deswegen gebührt ihm alle Ehre. Er ist voll im Recht, wenn er die Ehre fordert und einfordert. Und sobald wir das nicht voll im Fokus haben, sobald wir das nicht im Zentrum unseres Strebens und unserer Wünsche haben, Gott zu ehren mit unserem Leben, dann machen wir irgendetwas anderen zu unserem Götzen. Vielleicht uns selbst, unsere Gier nach irgendetwas, vielleicht einen anderen Menschen, vielleicht irgendeine materielle Sache, ja, was auch immer Gott den Platz im Zentrum streitig macht, ist dann unser Götze. Und deswegen ist es so gut für uns, dass Gott um seine Ehre eifert und sie sich nicht rauben lässt. Das ist ein Segen für uns, weil das ist für uns der Ausweg aus all diesen Götzendiensten und Verstrickungen, wo irgendetwas anfängt, uns zu beherrschen. Wenn wir Gott im Zentrum haben und auf seine Ehre ausgerichtet sind, dann sind wir befreit von all diesem anderen. So wie es Gott Israel im zweiten Gebot gesagt hat, ich habe dich aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt, damit du frei bist und mich ehrst. Und ich dulde nicht, dass du irgendeinen anderen neben mir ehrst. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, aber ich habe euch befreit, damit ihr mir mit Freude und Freiheit dient. Und das gibt ein erfülltes, glückliches, geborgenes Leben. Befreiung von der Sklaverei, von der Knechtschaft, von dem Götzendienst, von all dem, woran wir unsere Herzen hängen, aber das uns niemals tragen kann, weil Gott alleine das kann als unser Schöpfer. Es geht um ihn. Und wenn es uns um Gottes Ehre geht, dann ist er gerne bereit, seine Leidenschaft für ihn mit uns zu teilen. Und dann haben wir Leidenschaft für Gott. So einfach ist es. Man muss die Dinge immer da suchen, wo sie zu finden sind. Und wenn wir uns sehnen, wenn ich mich sehne nach Leidenschaft für Gott, dann muss ich sie einfach bei Gott selbst suchen und empfangen. Und er teilt seine Leidenschaft mit dir und mit mir. Und dann haben wir diese bleibende, treue Leidenschaft, die auch immer wieder Auffrischung und Erneuerung braucht. Aber versteht ihr, das ist eine andere Kategorie wie, ich möchte ein bisschen begeistert sein für Gott. Eine tiefe Leidenschaft. Ich muss die Dinge immer da suchen, wo sie zu finden sind. Wenn bei meinem Auto der Tank leer ist, dann hänge ich nicht den Gartenschlauch hinein und drehe den Wasserhahn auf, weil dort ist der Sprit für mein Auto nicht zu finden. Ich muss an die Tankstelle. Ich muss das Benzin da suchen, wo es das gibt. Wenn der Tank bei meinem Auto leer ist, dann darf ich das Benzin auch nicht in mir selber suchen. Dann würde ich reinpinkeln in den Tank. Das wäre mal eine technische Innovation, das wäre mal Biosprit. Aber das funktioniert eben auch nicht. Ja? Ich muss immer dahin, wo es zu finden ist. Und deswegen diese Leidenschaft Gottes. Nicht meine Glaubensgeschwister sind dafür zuständig, dass ich begeistert bin für Gott. Nicht meine Predigt muss eure Begeisterung für Gott irgendwie wecken oder das Lobpreisteam oder wie auch immer. Sondern Gott selbst suchen wir und beten ihn an und seine Ehre und dann empfangen wir ja von ihm durch sein Wort, durch seinen Geist, durch das Wirken seiner Kraft. Gott teilt seine Leidenschaft für sich mit den Menschen, denen es um nichts geht, als um seine Ehre. Und noch ein letzter Gedanke, wie wirkt sich das denn aus, wenn wir dann mit dieser Leidenschaft beschenkt werden, wenn Gott seine Leidenschaft teilt mit uns. Wie wirkt sich das dann aus? Dann lernen wir Gott immer besser kennen und wir verstehen und wir schätzen und genießen immer mehr, was es bedeutet, sein Kind zu sein, ihm zu gehören. So wie Paulus das schreibt im Galater 4 in den Versen 6 und 7. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, dann bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, deinen Herrn und Retter, dann trifft all das genau auf dich zu. Dann bist du durch Jesus, in Jesus Christus, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Gott hat dich adoptiert. Er hat dir alle Schuld, alle Sünden, alle Verfehlungen vergeben, weil der Herr Jesus sie alle auf sich genommen hat am Kreuz und dir an dieser Stelle seine Vollkommenheit zugesprochen hat, auf dich übertragen hat. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann hat Gott den Geist Jesu Christi in dein Herz hineingelegt. Und Jesus, der Sohn Gottes, lebt in dir. Ja, es ist so. Jesus lebt in uns. Der Heilige Geist lebt in uns. Halleluja. Nur bedeutet es nicht, dass wir das alte Buch nicht mehr brauchen. Im Gegenteil. Weil auch dieses alte Buch, die Heilige Schrift, Gottes Wort, vom Heiligen Geist gegeben ist, von Gott selbst gegeben ist und Gott verändert sich nicht und widerspricht sich nicht. Wenn wir heute eine Stimme hören in unserem Inneren, die uns etwas sagt und es wäre nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat, dann können wir sicher sein, dass diese Flüsterstimme nicht von Gott ist, sondern vom Feind, der uns verleiten will. Mal ganz krasses Beispiel, wenn da die Stimme sagen würde, geh und überfalle die Bank. Ich sehe, du brauchst Geld. Geh und überfalle die Bank. Ja? Dann können wir sicher sein, nein, das ist nicht die Stimme Gottes, weil in seinem Wort steht, du sollst nicht stehlen. Also, klarer Fall. Nur liegen die Dinge meistens nicht so ganz klar, sondern sind vielleicht ein bisschen schwieriger zu erkennen. Aber dieses Wort ist und bleibt die Grundlage, um all das zu prüfen, was wir so an Stimmen hören. Jesus, der Sohn Gottes, lebt in dir. Und, was sehen wir hier noch? Jesus teilt sein Vertrauen in den himmlischen Vater mit dir. Jesus lebt in uns und er hat Vertrauen in den himmlischen Vater. Und er teilt dieses Vertrauen in seinen Vater mit uns. Und so vertrauen auch wir mit Jesus, unserem himmlischen Vater. Und sagen, Abba, lieber Vater, dieses aramäische Wort Abba, das ist eine ganz vertrauliche Anrede. Lieber Papa, würden wir sagen. Mein Papa, mein Daddy. Und das ist nicht respektlos, wenn es da um Gott geht, sondern das zeigt, dass wir mit dieser Ehrfurcht vor Gott auch eine ganz tiefe, herzliche, vertraute Liebe haben und genießen. Seine Liebe zu uns, unsere Liebe zu ihm. Mein himmlischer Papa. Lieber Vater im Himmel, Ehrfurcht und gleichzeitig diese ganz herzliche Liebe. Ehrfurcht, knien, niederknien vor Gott und sich kaum trauen, die Augen zu erheben. Er sitzt auf dem Thron und gleichzeitig dort auf den Schoß unseres himmlischen Vaters klettern und die Umarmung genießen. Ja, immer beides gleichzeitig. Aber, lieber Vater, du bist bei Gott zu Hause. Du bist sein Kind, du bist nicht sein Sklave, du bist nicht sein Angestellter, seine Angestellte, du bist sein Kind. Und das bedeutet, du bist auch sein Erbe. Und alles, was Gott hat, teilt er mit dir und erben wir seine Liebe, seine Weisheit, seine Kraft, seine Freude, seinen Frieden, seine Freiheit, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit. All das. Wenn Gott selbst uns erfüllt mit seiner Leidenschaft für ihn, dann fangen wir an, alles um uns herum mit seinen Augen zu sehen. Dann sehen wir diese Welt, seine Schöpfung, und wir beten nicht die Schöpfung an. Und wir beten nicht die Geschöpfe an. Wir beten den Schöpfer an, und soweit es an uns liegt, wollen wir bemüht sein, sie zu bewahren und sie zu gestalten, so wie es auch unser Auftrag ist. Dann sehen wir die Menschen um uns herum, unsere Mitmenschen, mit Gottes Augen, wenn Gott seine Leidenschaft mit uns teilt. Und dann sehen wir die Not der Verlorenen, all der Menschen, die noch nicht an Jesus Christus als Herrn und Retter glauben. Und es ist uns bewusst, diese Menschen sind ewig verloren. Das ist die größte Not mit Abstand im Leben jedes Menschen, der noch nicht an Jesus Christus glaubt, der noch nicht wiedergeboren ist durch den Geist Gottes und das Wort Gottes, der noch nicht sein Leben Jesus übergeben hat. Er ist ein verlorener Mensch und seine Ewigkeit ist ewige Verdammnis. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt, was man niemandem wünschen soll und wo man auch selber nie landen möchte. Wir sehen die Menschen um uns herum, so wie Gott sie sieht. Und wir sehen auch die Folgen der Sünde, die Ungerechtigkeit, das Leid, das Elend, die Not, die Armut in dieser Welt und wollen auch hier, soweit wir können, versuchen zu helfen und Not zu lindern und Armut zu lindern und für Gerechtigkeit zu sorgen. Auch das liegt Gott am Herzen. Und wir sehen unsere Glaubensgeschwister, wir sehen unsere Gemeinde und wir nehmen einander dankbar an und wir dienen einander und lieben einander und ermutigen einander und alles, was wir noch einander tun, darüber denkt ihr in diesem Jahr in besonderer Weise nach. Das ist so gut, seid gesegnet dabei. Leidenschaft für Gott, sie kommt von Gott und dann erfüllt sie uns, weil Gott sie mit uns teilt, mit allen, die ihn ehren. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns befreist von allen falschen Motivationen, von allen egoistischen Motivationen, wo es letztlich wieder um uns selber nur geht und wir uns um uns selber drehen, ja, wo wir denken, du musst uns irgendwie begeistern, sonst sind wir vielleicht gleichgültig dir gegenüber oder wir haben keine Lust, irgendwie mitzuarbeiten oder wir haben keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen oder irgendwas oder wir haben keine Lust, in der Bibel zu lesen. Erstmal musst du dir Mühe geben und uns begeistern. Vergib uns, wo wir so gedacht haben, wo das unsere Einstellung war, wo wir wieder uns selbst ins Zentrum gestellt haben. Und Herr Jesus, hilf uns wirklich von ganzem Herzen zu sagen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wir wollen uns um dich drehen, dich ehren, deine Leidenschaft empfangen für dich und deine Ehre. Und dann schenkst du uns auch viele Gefühle der Begeisterung und der Freude. Aber wenn es schwierig wird und steinig der Weg wird, dann werden wir nicht aufgeben. Du wirst uns festhalten und auch durch die dunklen Täler mit uns gehen und die Leidenschaft für dich entfachen. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen.